Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast und herzlich willkommen zum Match of the Week. Und diesmal geht es passend zu unserem aktuellen Intercontinental Championship-Podcast zu WrestleMania 31, nämlich dem großen Leitermatch dort um die IC Championship zwischen, Achtung, jetzt muss ich etwas mehr aufzählen hier, Daniel Bryan gegen Bad News Barrett, gegen Dean Ambrose, gegen Dolph Ziggler, gegen Stardust, gegen Luke Harper, gegen R-Truth. Es sind 7 Mann, die sich hier um die Gürtel streiten. Und bei mir, da ist heute gute Kai, der 8. Mann. Wunderschönen guten Tag.
Wunderschönen guten Tag. Und ich habe es jetzt übrigens verstanden mit deinem zum Match of the Week. Also es ist wirklich einfach nur, weil du sehr viel Something hörst. Ich habe jetzt nämlich letztens, ich weiß gar nicht, was wir aufgenommen haben. War es das Match of the Week oder war es irgendwas anderes? Ich habe mich danach auch mal reingehört. Und in welche Folge natürlich? In die CM Punk-Folge.
Natürlich.
Und ja, da habe ich es gemerkt. Da dachte ich mir so, ach, guck mal, da ist er.
Der da Ort. Ist er. Ja, man muss von den Besten lernen, sage ich immer.
Ja. Ja, wir haben aber auf jeden Fall eine bessere Soundqualität.
Das
ist einfach schrecklich.
Ich frage mich auch, warum die das nicht einfach vernünftig aufnehmen. Aber keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, was der gute Bruce Pritchard da für ein Mikrofon hat.
Das Witzige ist, bevor wir gleich zum Match kommen, dieser Unterschied finde ich zwischen Amerika und Deutschland, was Werbung angeht.
Ja.
Also, weil wir hatten es ja schon mal, ich meine jetzt hier auf Patreon, das sind ja nur die Creme de la Creme, die Leute, die uns supporten. Also die Besten der Besten. Aber du hattest ja auch schon mal, dass Leute sagen, ach ja, so Werbeblock, das ist halt schon ein bisschen nervig. Und dann in diesem Something the Wrestler so, ja, und jetzt hier, da könnt ihr Matratzen kaufen und das ist der neue Code. Ja, genau. Und übrigens so, Sicherheitsschlösser gibt es jetzt auch. Und dann so, ja, ist hier Punk Ring of Honor. Ach, übrigens, Alarmanlagen, Leute, geiles Ding, oder? Also das ist ein komplett anderer Bezug zu Werbung. Da ist so, ja, das nehmen wir halt hin.
Es ist wirklich so, ja, das auf jeden Fall. Ne? Also da gehört es dann auch einfach dazu. Das ist ja bei nicht nur da so, es ist ja auch beim Jericho-Podcast und ich weiß nicht wo. Die haben ja wirklich dann einfach ihre Sponsorings und dann machen die einfach mal einen 5-Minuten Werbebreak. Und für die Leute ist das okay. Das ist aber auch da, ne? Man ist, das glaube ich wirklich so, dass man hier dann eben noch nicht so weit ist. Mich würde es auch stören. Also ich merke auch, dass ich überspringe das immer.
Ja, mich nennt das auch super. Also das ist halt wirklich, weil man daran nicht gewöhnt ist.
Ja. Ja, aber klar, das gehört da tatsächlich so ein bisschen mit dazu. Ist halt so. Sollen wir noch über das Match sprechen?
Oder reden wir nur über Werbung? Also können wir ein bisschen über Werbung reden.
Wir haben ja so ein bisschen, also ganz klein wenig diskutiert, weil ich wollte ja einen Intercontinental Championship Match hier für das Match of the Week haben, damit sich das schön und sanft auch in unseren Wochenend-Podcast irgendwie einbettet. Und ich hatte irgendwie so ein bisschen Bock auf Leitermatches. Ich weiß auch nicht, auch nächste Woche, wir haben auch so 2 so Clusterfuck-Matches hier hintereinander. Das ist mir erst so im Nachhinein aufgefallen, nachdem ich schon beide Matches hintereinander geschaut habe. Aber wie ist eigentlich deine Beziehung hier gerade so zu IC-Title-Matches und Leitermatches, gerade bei WrestleMania?
Das Komische war ja, nachdem diese beiden Leitermatches waren, also jetzt bei 31 und 32, hat man danach immer gesagt, ja, IC-Belt, Leitermatch. Und es kam einfach nie wieder. Das ist immer so, ja, also wir nehmen einfach 8 Leute, schmeißen rein, ist geil. Also, aber die beiden Matches haben ja auch Spaß gemacht.
Total.
Und dann war immer dieses, ja, dann macht's doch. Dann macht doch nicht irgendwelche anderen dummen Filler-Matches, um alle auf die Karte zu bekommen, sondern ich fand beide Matches, also jetzt reden wir über das von 31, ich fand beide Matches spaßig und ich find's schade, dass wir das nicht häufiger sehen, wenn ich ehrlich bin.
Ich finde auch, früher hatten wir das Money in the Bank Ladder Match, was ja so traditionell dann ja ab WrestleMania 21, ja, glaube ich, dann ganz oft gezeigt worden. Ich weiß nicht genau, wie lange jetzt so aus dem Stegreif. Aber das war ja so die erste Tradition. Und dann diese Mini-Tradition, auch wenn sie nur 2 Jahre gewährt hat oder so, hat mir auch gut gefallen. Ich finde auch, dass gerade ein Leitermatch ist einfach ein richtig geiler Opener in so eine große Veranstaltung, weil du hast direkt diese Energie, du hast die Power. Und wir haben schon drüber gesprochen, wie wichtig ein guter Opener ist. Und ich glaube, sowohl jetzt hier dieses 7-Mann-Leiter-Match als auch das dann bei WrestleMania 32, das sind beides Matches, da bist du sofort in der Veranstaltung drin, die Leute haben sofort Bock drauf und die gehen auch erstmal mit einem guten Gefühl in den gesamten Event rein, weil sie sagen so, ich habe ja eigentlich jetzt schon mein erstes Goodie bekommen, so mehr oder weniger, nämlich ein Leiter-Match, weil es dann vielleicht nur bei WrestleMania gibt. Und sind dann auch vielleicht bei anderen Matches so ein bisschen besser gelaunt. Macht das Sinn?
Das ist ja auch einfacher, ne? Also mit diesem Leitermatch kannst du ja auch leichter für gute Laune sorgen. Also, ich meine, wir hatten ja noch andere gute Opener, wenn du jetzt hier an Miss Baylor und Rollins denkst.
Absolut, ja klar.
Aber ich finde, das ist an sich mehr Arbeit, daraus dieses geiles Match zu machen, als wenn du eh schon sagst, ja, wir haben halt Leitern. Also, ja. So, ja, dann 8 Leute, dann können die runterspringen und hoch und sich gegenseitig runterspieren und kaputt hauen. Also, damit ist es einfacher, so einen Wow-Moment zu erzeugen, finde ich, als mit einem normalen Opener. Von daher, ich war auch Fan von der Zwei-Jahres-Tradition.
Ja, so ist es dann eben auch, ne? Ich meine, auch da wieder, ne, WrestleMania ist eine lange Geschichte und da kann man auch sowas einfach einbauen, ne? Also dann lieber sowas als das x-te 1000 Leute Tag-Team-Match oder was weiß ich was, ne? So Filler-Dinger. Weil letztlich, diese Leiter-Matches waren ja nie besonders gut aufgebaut, sondern es war ja meistens hier jetzt bei WrestleMania 31 ging es ja darum, dass da diverse Male der Titel geklaut worden ist und von einer Hand quasi in die andere gewechselt ist. Also noch nicht mal regulär gewechselt, sondern einfach nur geklaut worden ist. Und das dann hieß, so, jetzt übrigens so Woche für Woche kam dann eben ein neuer Herausforderer mit dazu und irgendwann hat man gesagt, so, jetzt Leiter. Das reicht ja auch manchmal einfach. Und wenn du dann so einen Payoff hast, da ist man doch dann absolut zufrieden damit. Jetzt nochmal generell hier gesprochen, was sind deine Erinnerungen an WrestleMania 31? Jetzt sag nicht nur Seth Rollins Cash-In.
Übrigens habe ich mir auf jeden Fall angeguckt. Also als ich war so, ja gut, wenn ich schon mal hier bin, also dann kann ich auch den Cash-In gucken. Nee, ich mochte WrestleMania 31. Ich weiß sogar noch genau, wie ich es geguckt habe. Das war nicht live. Das war 2014, wenn ich mich nicht irre, oder?
Das
war 2015.
2015, genau. Genau. 29. März übrigens.
Das war nämlich bei mir so die Zeit vor der Ausbildung. Sprich, ich hatte einfach super viel Zeit. und hatte dementsprechend den Tag auch frei, so wie viele andere Tage. Und bin einfach morgens aufgestanden und war so, ja geil, jetzt guckst du WrestleMania. Das war noch nicht so mit viel. So, dann gehst du da hin, dann guckst du mit denen und denen und denen zusammen. Und ich war so, ach ja, dann sitze ich hier so ganz für mich alleine. Da gab es keinen Headlock, da gab es kein gar nichts. Sondern ich gucke jetzt einfach für mich WrestleMania. Und ich weiß noch, wie super gehypt ich war, weil es eben natürlich WrestleMania war, aber auch, weil es gab ja vorher auch immer diese Gerüchte vom Rollins Cash-In. Und das war auf jeden Fall der geilste Moment. Aber ich fand es auch irgendwie cool, ins Ding zu sehen, auch wenn ich dazu nicht so den Bezug hatte, unabhängig davon, dass das Match super scheiße war. Der kranke RKO von Randy Orton,
ja,
ist super. Panzer Rusev ist auch ein super schöner Moment, auch wenn es dann, auch wenn hier so der Beginn des Downfalls von Rusev war, leider.
Ja.
Ja. Und die cool gedachten, aber schlecht gemachten, weil Tageslicht, Entrances von Taker und Bray Wyatt.
Ja, das war ein bisschen schade natürlich, ne? Aber ansonsten, ich finde auch, das war eine, vielleicht nicht die beste WrestleMania aller Zeiten, aber es war eine gute WrestleMania.
Das Witzige ist, guck dir mal an, wie viele Matches auf der Card sind. Also du hast auf der Main Card 7 Matches.
Ja.
Guck dir mal dieses WrestleMania an, da hast du 14.000.
Ja, mindestens. Wenn nicht sogar noch mehr.
Ja, wenn nicht sogar 14.003.
Ja. Na, also es ist eben wirklich so, ne? Da haben, die Matches haben alle zumindest mindestens 10 Minuten bekommen, abgesehen von, was ist es hier, vom Damen-Tag-Team-Match mit AJ Lee und Paige gegen die Bellas. Da reichen dann auch 6 Minuten 42, aber ansonsten alle Matches über 10 Minuten, aber ist auch nicht so die überlangen Matches, ne? Aber es hat gereicht, das war auch eine straffe WrestleMania irgendwo. Ich habe die auch in guter Erinnerung. Also ich mochte den Opener sehr gerne und selbst dieses alberne Match mit Triple H und Sting und der NWO und der DX und dem ganzen drumherum, das fand ich irgendwie geil, weil auch das gehört für mich zu WrestleMania dazu. Und du hast gerade schon angesprochen, den höchsten RKO der Geschichte, wo man wirklich davor gesessen hat mit, wow, was ist denn da gerade passiert bei Seth Rollins und Randy Orton. Das war krass und dann auch.
Weißt du noch, wie over Mistau war?
Ja,
in der Battle Royale?
Ja.
Weißt du noch, wie die Crowd komplett ausgerastet ist und alle wollten, dass Mistau gewinnt, als er dann The Miz rausgeschmissen hat? Mann, ey, das war noch, da war die Welt noch in Ordnung.
Es ist eben wirklich so, ne? Ich habe diesen Kampf vor allem auch deswegen ja ausgewählt, weil du wolltest den von 32 haben, muss man dazu sagen.
Weil ich den auch geiler finde.
Ich finde die beide geil, aber ich wollte nicht schon wieder darüber philosophieren, dass ich bei WrestleMania 32 war und überhaupt.
Ich bin der Olaf, ich habe bei WrestleMania 32.
Genau, deswegen, das wollte ich ja gerade eben nicht sagen, weißt du, ich bin ein bescheidener Mensch. Ich habe eh nicht viel gesehen, also es war eh sehr weit weg von daher.
Halt Körpergröße, ne?
Nee, es ist einfach unfassbar riesiges Stadion damals. Also das war ja wirklich so, und wir saßen ja in der Loge bei 2K und das war wirklich auf dem äußersten Ring, also es war wirklich nicht ganz am Arsch der Heide, aber ich sag mal so, wenn du Innenraum und ein bisschen weiter in der Mitte gesessen hättest, hättest du mehr gesehen als wir. Und es waren halt geile Plätze, so, aber du musstest dann eben wirklich oft auf die Videowürfel gucken, damit du auch wirklich alles beobachten konntest. Aber ganz egal, also du hast ja gerade so dieses Stichwort hier in den Raum geworfen, damals war die Welt noch in Ordnung. Und tatsächlich habe ich mir das hier bei diesem Match nämlich auch gedacht, weil da sind ja ganz viele aktuelle Namen drin, die entweder bei WWE, also mal, wenn wir Daniel Bryan und vielleicht R-Truth außen vor nehmen, die sind alle im Niemandsland weg. Irgendwie, oder was weiß ich was. Das ist ja ein ganz kurioses Match eigentlich. Und das ist wie du schon gesagt hast, das ist jetzt 4 Jahre her und irgendwie einige davon treten eben auf der Stelle, beziehungsweise sind ganz woanders. Andere waren zwischendurch zurückgetreten. Luke Harper hat sich da selbst ins Aus manövriert mit seinem Online, ich möchte jetzt WWE verlassen, Tweet. Wie siehst du hier gerade die ganzen Personalien? Weil ich finde das ja schon ganz ulkig, dass wir so jemanden wie Dean Ambrose da haben, der gerade so in den Schlagzeilen ist mit seinem Video. Einen Stardust Cody Rhodes, der jetzt bald mit Double or Nothing hier mit All Elite Wrestling, der auch wirklich dann die erste, ne, Duftmarke setzen wird. Einen Luke Harper, der derzeit in Schlagzeilen ist. Ein Dolph Ziggler, da weiß man nicht genau, was der gerade so macht, wrestling-technisch bei WWE. Bad News Barrett, der sich ja mehr oder weniger komplett zurückgezogen hat. Das ist schon eine witzige Konstellation eigentlich, oder?
Ja, ist komisch, was in 4 Jahren alles passieren kann. Also, weil du hattest ja einen Daniel Bryan so als Rückkehrer, ne?
Ja.
Gut, Ambrose ist so gerade das aktuellste Thema natürlich, mit dem Jon Moxley-Ding. Und Bad News Barrett, bin ich ganz ehrlich, als die Musik anging, war ich so, wer ist das? Also als ich dann auf dem Tron stand, war ich so, ach klar, stimmt, den gab's ja auch mal. Ja, aber ist schon wirklich irgendwie komisch. Also ich meine, ich hab's dir ja auch geschrieben. Und zwar als ich dann Cody Rhodes gesehen habe, weil wir alle kennen Cody Rhodes hier, der wirklich sehr good-looking Typ mit Brandy Rhodes zusammen, Businessman, guter Wrestler, baut da seine Liga auf. Und der da jetzt so ein bisschen als Stardust rumtun, habe ich dir auch geschrieben. So, meinst du, Cody Rhodes schämt sich dafür, wenn er das damals sieht? Also, wenn er sich das jetzt anschauen würde? Und, weißt du, er liegt dann so mit Brandy Rhodes im Bett und dann die so, ja, ist was? Der so, da will ich nicht drüber reden. Und dann siehst du so in seinem Kopf, wie er irgendwie an Stardust denkt.
Ja, ich muss sagen, ich mochte den Stardust-Charakter am Anfang irgendwie.
Ja, also aber das ist halt auch, glaube ich, so, dass manche Charaktere gut wirken, weil sie gut verkauft werden.
Ja.
Also von der Person, aber der Charakter an sich ist dann, glaube ich, einfach eher scheiße. Also ein Bray Wyatt konnte ja auch immer gut seinen Bray Wyatt-Charakter rüberbringen, auch wenn er auf der Stelle trat.
Ja.
Und ein Damian Sandow hat ja auch viel aus Mistau rausgemacht. Einfach nur, weil er die Rolle, glaube ich, gut gespielt hat. Und so ähnlich sehe ich es auch beim Stardust. Weil an sich hat das Ding komplett gar keinen Sinn gemacht.
Naja, weil der weitaus verrücktere Gegenpart zu Goldust.
War er der verrücktere? Goldust wollte sich Titten machen lassen.
Ja, aber das wissen wir alles nicht mehr. Das war in der Attitude Era.
Stimmt.
Das wissen wir nicht mehr. Das ist schon so lange her. Aber deswegen, ich finde diese Konstellation, die wir hier haben, finde ich eigentlich ganz, ganz unterhaltsam. Ich weiß gar nicht mehr genau, wen ich damals als Favoriten angesehen habe, wen ich damals siegen sehen wollte. Ich weiß, dass ich bei Daniel Bryan so ganz schlimme Gefühle hatte, weil ich Angst gehabt habe, dass der sich gleich nach seiner Nacken-OP direkt wieder verlässt. Weißt du noch, wen du damals hier als
auch so
Pick gehabt hast? Ja, war ja auch so, deswegen.
Aber ich weiß nicht, dass, keine Ahnung, ich glaube, Dean Ambrose, war das noch die Dean Ambrose-Zeit? Ich meine, die Dean Ambrose-Zeit, die reicht da noch ein bisschen Headlock rein.
Das ist richtig.
Von daher, ich tendiere vielleicht zu Ambrose.
Aber auch in Dean Ambrose zum Beispiel, das ist mir auch so aufgefallen, der hat sich auch kein Stück weiterentwickelt in den 4 Jahren,
einfach,
die es da gewesen ist, oder?
Ich glaube, der hat sich noch nie weiterentwickelt, oder? Es gab einmal Shield Ambrose und dann den anderen.
Ja. Also das ist mir jetzt echt auch so wieder aufgefallen, dass der eigentlich noch derselbe Charakter geblieben ist. Und das ist vielleicht auch ein Zeichen dafür, weshalb er da jetzt auch dann vielleicht, man weiß es nicht, mal gucken, was da passiert, aber weshalb er dann eben WWE verlässt.
Das übrigens sehr witzige Sache, der ich wirklich nur zustimmen kann, wo dann alle so über dem Jon Moxley-Video abgegangen sind, alle so, oh krass, krass, guck mal. Und dann hat einer geschrieben, so ja, jetzt mal bei all diesem Hype um dieses Jon Moxley-Video, er ist halt im Ring trotzdem nur Dean Ambrose.
Ja.
Und der war halt nie so der Über-Wrestler, ne? Also es gibt jetzt wenige Matches, wo ich sage so, ach Mann, das ist aber mein Ambrose-Lieblingsmatch.
Das stimmt.
Sondern das liegt dann irgendwie immer eher am Gegner. Also ich bin mal gespannt, weil ich glaube jetzt auch nicht, also vielleicht wird es jetzt mehr in die Hardcore-Richtung gehen, jetzt passend zu dem Video, aber so, ich weiß jetzt nicht, ob er sich wirklich verändern wird, wenn du ihn kämpfen siehst.
Mal sehen. Also, kann ich dir nicht sagen, aber ganz klar, ich meine, er wird wahrscheinlich dann, abhängig davon, in welcher Promotion er dann schlussendlich landet, wird es ja schon so sein, dass er vielleicht da ein bisschen aggressiver zu Werke gehen kann und vielleicht ein bisschen den Verrückten raushängen lassen kann. Ich glaube, das ist ja auch das, was man so aus der Vignette da mitnehmen kann. Also diese Sache, dass er mit Stacheldraht und hier und da und dass er keine Angst vor Schmerzen hat und all solche Geschichten und vor Blutvergießen. Ich glaube, das kann man da eben schon so rausnehmen. Ob das dann wiederum der Matchqualität zuträglich ist, sei es mal dahingestellt. Aber ich glaube, die Leute wollen einfach diesen brutalen Dean Ambrose wiedersehen. Ich war auch jetzt nie der große Dean Ambrose-Fan, auch damals zu Switchblade Conspiracy-Zeiten und so weiter und so fort. Ich habe das alles gesehen, bin aber halt auch nicht der Hardcore-Wrestling-Deathmatch-Mensch. Also insofern bin ich da einfach gespannt, was man da macht. Ich glaube, mit einem kreativen Story-Schreiber im Hintergrund, der sich auch wirklich darauf einlässt, was dieser Charakter sein möchte, ich glaube, dass man da was Gutes draus machen kann. Ich glaube, dass da viele einfach dran hängen, diesen verrückten und durchgeknallten und brutalen Dean Ambrose zu sehen und nicht den, ja, ich bin verrückt, aber auch irgendwie so ein bisschen lustig. Ich meine, Dean Ambrose war ja bei WWE eher ja später sowas wie einen PG Roddy Piper teilweise ja sogar.
Er ist der verrückte Onkel, so. Der prügelt sich gerne mal auf Familienfesten, so trinkt mal einen über den Durst, aber ist auch schon witzig.
Und spricht mit Pflanzen und gibt den Namen und solche Sachen, ja. Aber ne, so richtig abseits vom The Shield hat er sich da irgendwie dann auch jetzt nicht so etabliert. Also, ich meine, er hatte natürlich immer so seine Momente, ne, auch, aber trotzdem ist er dann.
Er war ja das Gesicht von SmackDown, also er war irgendwie so der Beste aus dem Shield, sag ich jetzt mal. So, er hat ja er hat den Titel mit zu SmackDown genommen im Match gegen Rollins und alles. Also, da wurden ja schon große Stücke auf den gehalten, ne? Tja. Aber irgendwie, das war ja dann auch das, was er, glaube ich, da war ja noch dieser große Buzz mit dem Steve Austin-Podcast, wo dann gesagt wird, Ian Ambrose ist halt schon auch irgendwie sehr lustlos.
Ja.
Und das war die Frage, also ich kann es mir vorstellen, dass er, wenn er jetzt irgendwo anders antritt, dass diese Lustlosigkeit vielleicht ein bisschen weg ist, weil er jetzt mehr Freiheit hat, mehr er selbst sein kann, aber ich bin gespannt.
Ich auch. Ich bin da auch sehr gespannt drauf. Und du gerade bei Lustlos bist, da würde ich auch hier direkt mal in den Kampf mal einsteigen, so nach 12 Minuten oder so. Weil ich finde, das war natürlich so ein ganz typisches Leitermatch. Da machen wir uns jetzt nichts vor. Das ist einfach relativ wenig Psychologie. Die Psychologie entsteht dadurch, dass da jede Menge Leitern sind und dass ein Gürtel über dem Ring hängt. Das ist das Einzige, worum es hier geht. Und ich finde, man hat das genau auch gut dargestellt, weil die Leute und die Wrestler, die hier beteiligt waren, die waren bereit dafür, alle möglichen verrückten Sachen zu machen. Und das wurde ja schon von der ersten Sekunde an klar, als es diesen ersten Brawl gegeben hat. Und dann Kofi. Ja, kein Wunder, dass ich das sage, dass dieser Versprecher da hervorkommt. Stardust natürlich gleich mit dem Trustfall nach draußen. Du hast einen Luke Harper, der nach draußen springt, der hier auch da, ne, wurde zuletzt echt, ne, bei WWE nicht gut eingesetzt und der wirkt hier wie ein Monster, oder? Also ich fand das mega cool, wie der da hier auf einmal rübergekommen ist und wie der auch von den Zuschauern angenommen worden ist.
Ja, also ich weiß gar nicht, ob das, ne, das war glaube ich nach seinem IC-Title-Run, wenn ich mich nicht irre, aber der hat sich da ja schon so ein bisschen seiner Lorbeeren abseits von der White Family verdient.
Ja.
Und der war ja auch also so beliebt und ach, der, also das Coole war immer dieses, da war dieser große, schmierige Typ, der wie so ein Big Guy aussieht, aber dann doch schon sehr agile Moves auch gemacht hat.
Ja.
Was irgendwie zu dem Zeitpunkt in der WWE auch noch was Besonderes war. Heute kann da irgendwie jeder Typ, der 2 Meter groß ist, mindestens einen Moonsault oder sowas. Aber also das war dann auch schon was Besonderes, fand ich. Das war nicht dieser typische Haut-drauf-Typ, sondern der hat auch Geschwindigkeit mitgebracht oder sowas.
Ja, ja, so war es dann eben auch hier, der dann, wie gesagt, die Topis gezeigt hat. Und der dann ja auch wirklich diese klassischen Ladder-Spots gebracht hat. Er hat ja diesen Augenblick gehabt, wo er dann wie Terry Funk sich die Leiter um den Hals geschnallt hat und den Helikopter gemacht hat. Wir hatten auch einen Stardust, der irgendwie seine Spezialleiter, ich habe jetzt ganz vergessen, wie er sie genannt hat. Hast du noch im Kopf?
Nee, also Michael Cole hat's, glaube ich, gesagt.
Aber Interstellar, ich irgendwas, bla.
3000.
Staircase, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall irgendwas ganz Verrücktes. Das fand ich aber immer, fand ich echt nett. Und auch, einen, wie gesagt, Luke Harper dann mit dieser Helikoptergeschichte und dann auch der Moment, an den ich mich ehrlich gesagt hier von dem Match am meisten erinnern konnte, weil dieser Augenblick, wo Luke Harper Dean Ambrose schnappt und dann aus dem Ring powerbombt und durch die Leiter, die draußen quasi auf der Barrikade und auf dem Ring gelegen hat, das hat schon Impact gehabt, oder?
Ja, also das war jetzt auch, glaube ich, nicht so gut geworfen. Also, wenn du mal ehrlich bist, weil ein Ambrose, der wird geworfen und fällt senkrecht runter und dann schon sehr stark auf den Nacken. Also, das sah nicht schön aus, wenn ich ehrlich bin. Nee, ich habe das auch dann gesehen, alle Ärzte rennen dann zu Ambrose und also nee, das war kein schöner Moment, wenn ich ehrlich bin.
Aber das war schon was, wo du gesagt hast, ja, das hat mal Wumms gehabt, so richtig.
Ja, natürlich, aber ja, ist halt die Frage, aus welchem Grund, ne? Also, der Piledriver gegen Austin hat, glaube ich, auch Wumms gehabt.
Aber das war schon okay, so in der
Ist halt okay, weil das passiert ist, ne?
Ja, ja, eben deswegen. Also, das ist schon in Ordnung. Aber insgesamt, ich fand, man hat hier auch ein gutes Tempo gehabt, um zum Schluss hin auch gerade so die, wie soll man denn sagen, um die Spannung so zuzuspitzen. Also man hat dann irgendwann schon den Eindruck gehabt, so jetzt, es will wirklich jeder um die Leiter. Es gab dann auch diesen typischen, jeder möchte zu dem Titel. Ne? Es gab ja dann auch diesen klassischen Moment, wo wirklich dann mehrere Leute auf den Leitern gestanden sind. Das war schon gut gemacht. Also, wie hat dir dieses Mittelstück gefallen?
Also ich weiß noch, dass ich auch viele Momente hatte, wo ich dachte, okay, jetzt ist es vorbei. Also jetzt, ja. Klar, jetzt wusste ich, dass ein Daniel Bryan gewinnt. Aber auch als ich es damals gesehen habe, und jetzt sind mir die Momente wieder aufgefallen, es gibt häufig, du denkst, ah, okay, jetzt gewinnt Ziggler. Ah, nee, jetzt gewinnt Bad News Barrett. Jetzt gewinnt Ambrose. Also du hattest viele, in Anführungsstrichen, Nearfalls bei diesem Ladder-Match. Und das fand ich, war eigentlich ganz gut gemacht, dass du hast ja auch jedem, außer vielleicht einem R-Truth, abgenommen, dass er das Ding gewinnen kann.
Ja.
Absolut. Und das fand ich ganz cool dabei.
Und du hast auch, die großen Spots waren hier relativ gut verteilt. Ne? Wir hatten auf der einen Seite diese Powerbomb. Es gab auch noch den Superplex quasi, den dürfen wir ja auch nicht
unterschlagen. Stimmt, oh Gott, der war ganz schlimm. Also, boah, das war ja ordentlich hoch. Also, ja. Den musst du auch erstmal nehmen.
Ja, generell auch. Ich finde, es hat auch hier jeder so seine Momente bekommen, dass der irgendwie so gut dargestellt worden ist. Also selbst ein R-Truth wirkte hier nicht so wie der, ja, der ist jetzt halt dabei, sondern der hat auch wirklich seine Spots gehabt. Sei es jetzt mit dem Flip übers Top Rope, das war relativ früh. Er hat aber auch diesen X-Kick gezeigt.
Ja, genau, diesen Scissors-Kick da.
Genau, ne? Und das war schon eine gute Abfolge.
Oder auch ein Luke Harper, der dann, wo der im Sleeper Hold von Ziggler ist, trotzdem die Leiter noch hochklettert, wo du sagst, ah, oh, krasse Leistung von einem Harper, und dann ganz oben natürlich nicht drankommt, und dann gibt's noch den Zigzag von der Leiter. Also, ja, ich fand das ganz schön. Das ist so ein bisschen wie im Royal Rumble-Match immer, wenn jemand reinkommt, da darf jeder mal zeigen, was er kann.
Ja, so muss es dann irgendwie auch sein, finde ich, in so einem Kampf. Was ich hier noch ganz kurz hervorheben möchte, ist natürlich auch die Rolle, die Bad News Barrett gespielt hat, weil ich finde, der passt überhaupt nicht so in so ein Leiter-Match rein. Also, ich mochte ihn immer ganz gerne. Also ich fand, der hat immer irgendwie so ein Charisma mitgebracht, aber im Ring war er jetzt nie jemand, der mich begeistern konnte. Aber
als ich den gesehen habe, habe ich mich also ich weiß noch, als dann Nexus rauskam und alle gesagt haben, oh Mann, das ist das neue Gesicht der WWE. Und der war dann ja auch irgendwie sechsfacher IC-Champion. Als ich den jetzt gesehen habe, habe ich mich gefragt, warum eigentlich?
Ich finde schon, dass der den Look hat, einfach um so eine Rolle zu übernehmen.
Aber ja, aber jetzt so beim Match macht er mir relativ wenig Spaß. Ich mochte den Bullhammer.
Ja.
Und ich mochte, wie er geredet hat.
Ja. So ist es halt auch. Aber das hat dann zumindest auch schon mal gereicht, nicht jeder hat so viel Charisma wie ein Bad News
Barrett. Ja, na klar, auf jeden Fall. Also das war ganz natürlich bei dem, dass der Charisma, das stimmt.
Ja. Ja, und den Bullhammer, den verstehe ich ja bis heute nicht.
Weil er ist ein geiler Move. Weil dann wird auch einfach mal das Elbow-Pad auf rot gedreht und dann ist da Kasala.
Also. Das hatten wir ja hier auch, wo er, glaube ich, da auch diverse Leute ja mit ausgenockt hat.
Bullhämmert hat.
Genau, weggehämmert hat. Also unter anderem, ich glaube, Stardust und Dolph Ziggler und ich glaube, Truth, glaube ich, auch. Und hat die dann teilweise von der Leiter runtergerobbt und ihn dann da einen verpasst. Ja, und was ich dann auch mochte, weil gerade so bei Einzel-Ladder-Matches beklagen wir uns ja auch so, ja, die brauchen irgendwie 6 Jahre, bis sie irgendwie auf die Leiter gestiegen sind.
Ich gucke da in deine Richtung, Dolph Ziggler.
Ja, aber jetzt hier war das nicht so. Also wir haben dann wirklich auch einen Daniel Bryan und einen Dolph Ziggler gehabt, die dann relativ schnell auch hochgeklettert sind.
Ja, aber davor, das ist der Moment, wo Ziggler in 5 Minuten Leiter hochgeklettert ist. Also,
ja, gut.
Wo du sagst, okay, vor 5 Minuten warst du super im Arsch und bist jetzt irgendwie mit Hängen und Wirken hochgeklettert. Jetzt ist 5 Minuten später, du hast noch mehr aufs Maul bekommen und jetzt flitzt das Ding da hoch. Also, ja. Ziggler ist für mich übrigens der gebrochene Indie-Wrestler.
Das hast du schon mal gesagt, glaube ich. Wie hast du hier die Schlussphase gesehen mit Daniel Bryan und Dolph Ziggler oben auf der Leiter und wo es dann die Schlagabtausch und die Headbutts gegeben hat? Wie hat dir das gefallen?
Kurz noch vorher, für mich der dümmste Move im gesamten Match, und zwar generell einer der dümmsten Moves ist ja die Lunatic Clothesline von Dean Ambrose.
Ja.
Und wo er dann auf der Leiter war, runtergezogen, / geschubbt wird von Luke Harper, er zurückgeht in die Seile, dieses ich hänge mich in die Seile macht und dann die Leiter dann nach oben schubbt. Das ist also, ey, Ambrose hat gerade gar keinen Sinn gemacht. Also, ja. Ich habe das einfach nicht verstanden. Also, ich finde den Move ja an sich schon dumm. Und dann noch, ja, ich gehe von der Leiter, hänge mich in die Seile, und dann schub ich die aber richtig um.
Er hat das ja dann auch nochmal gemacht und da war die Leiter einfach auch zu nah. Also das war ja auch so ein Problem. Da wollte er irgendwie seine Clothesline zeigen und dann war es eher so ein Schlag. Also ich glaube, das ist halt einfach auch eine Aktion, die braucht halt eine Menge Platz. Und
ja, nee, die ist eine Aktion, die man nicht braucht, Punkt.
Also, ja,
Aber nicht. passend zur Schlussphase. Du siehst dann den Daniel Bryan, der bekanntermaßen auch dann irgendwann Concussion-Probleme hatte.
Ja.
Und auch dann siehst du so Sachen später in der Doku mit Nigel McGuinness, wo die sich da ordentlich die Köpfe gegeneinander klatschen. Und dann denkst du dir, ach du, Nackenverletzung, ich komme mal zurück. Ich habe schon Bock darauf, das nochmal zu machen. Und dann hauen die sich ja die Köpfe gegeneinander und ich fand das schon arg böse anzuschauen.
Eben, ne? Also ich weiß auch, dass ich damals davor gesessen habe. So, ich meine, die hauen ja nicht die Köpfe, die hauen dir die Köpfe
ja, gegen die Schulter, klar.
Ja, aber nichtsdestotrotz, es war dann eben schon so, ich weiß nicht, ob auf wessen Mist diese Idee da wirklich gewachsen ist. Mit den Headbutts, ja, wahrscheinlich. Ich glaube halt auch, dass er damit zeigen wollte, so, ich bin ja wieder da, so ungefähr. Und das war er dann ja nicht mehr wirklich allzu lange, um es mal ganz böse auszudrücken. Da war er ja wirklich dann erstmal längere Zeit weg. Ich fand das auch nicht besonders clever, das hat mir jetzt auch nichts gegeben. Also er hat ja dann noch bei Extreme Rules, hätte er ja noch gegen Bad News Barrett antreten sollen. Es hat auch nicht mehr geklappt. Also, er war ja dann noch in einem Tag-Team-Match, glaube ich, war sein letztes Match mit Cena gegen Cesaro und Tyson Kidd, war das doch irgendwie damals bei SmackDown, glaube ich. Das war sein letztes Match, das war 16. April, habe ich jetzt gerade noch mal ganz kurz nachgeschaut. Das war dann sein letztes Match, bevor er dann wirklich erstmal weg musste. Ich fand dieses Finish eben auch schwierig, aber ich glaube, das war so der Plan dahinter, weil ich glaube, man hat damit da noch nicht gerechnet, dass das jetzt so schnell mit Daniel Bryan vorbei ist und man wollte das quasi als Zeichen haben, so, der ist wieder fit, der kann wieder. Und übrigens, was mir megamäßig auf den Sack gegangen ist im Kampf, ist der Kommentar von JBL, den konnte ich überhaupt nicht ertragen. Oh, McDonald?
Ich weiß, dass er irgendwas Dummes gesagt hat.
Er hat sehr viel Dummes gesagt.
Ja, ach, also das Problem ist, ich sag mal, wenn ich jetzt einen Jerry Lawler höre und er dann irgendwie seine dummen Vergleiche und schlechten Witze mache, dann kann ich die noch so mit einem Augenzwinkern hinnehmen. Sag ich so, ja, das ist er halt so, das ist so der perverse Onkel, weißt du, der immer noch so anderen auf den Arsch guckt und sagst du, ja, Kuss.
Der eine ist der verrückte Onkel, der andere ist der perverse Onkel.
Ja, also, ja. Weißt du, so der Zug ist eh abgefahren, so komm, lass ihn machen, so der macht eh nicht mehr lange. Aber dann hast du da einen JBL und er sagt so, ach Mann, ich wäre auch gern so witzig wie Jerry Lawler. Was halt schon eine schwierige Aussage ist. Ja, also, weiß ich nicht. Ich mag einen JBL auch nicht am Kommentatorenpult.
Nee, also mich hat er hier wirklich auch gestört teilweise. Ne? Jerry Lawler übrigens auch hat wieder seine alten Gassenhauer rausgeholt. Ich finde, der ist ja manchmal so ein bisschen wie der Fips Asmussen.
Boah, wirklich? Also auch einfach mal ein Bild twittern von Fips Asmussen und dann deutsche Jerry Lawler schreiben.
Weißt du, also er hat am Anfang hat er versucht, so einen Witz zu bringen und das ist nämlich, wie nennt man die Angst vor Riesen? Müsste man drauf achten. Und dann reagieren die anderen nicht drauf und du hast so eine Minute, wo du genau weißt, so, der will jetzt noch die Pointe bringen, dann machen sie erstmal, dann antwortet irgendwie Michael Cole so, Arachnophobia und dann so, nee, das ist die Angst vor Spinnen, dann stille, stille, stille und dann wartet er wirklich auf den nächsten Moment und bringt den Gag nochmal, um dann zu sagen, it's Fee-Fi-Phobia und alle so,
die Fresse, Jerry. Im Hintergrund plätschert einer seine Waffe.
Ja, das war wirklich so. Und wie gesagt, JBL war auch furchtbar hier mit Oh, McDonald has a belt. Und wie gefiel dir das, dass wir quasi, das war ja nur ein Rückbezug auf WrestleMania 30, ne, mit dem Sieg von Daniel Bryan. Man hat es ja dann auch im Kommentar noch mal ganz klar gesagt, so WrestleMania 30 endete mit der Yes-Mania und dem Yes-Chant. Und jetzt beginnt WrestleMania 31 ebenfalls damit. Wie gefällt dir das? Das ist einfach eine coole Art und Weise.
Ich fand das schön rund, ja.
Ja, ich mochte das nämlich eigentlich auch.
Das ist halt super viel gut, ne? Das ist so dieses, was du auch bei Wrestling. Also, das ist ja das, was den Opener so gut macht. Also, weil hätte jetzt irgendwie so ein Bad News Barrett gewonnen, hätte gesagt, ja, ist halt Bad News Barrett so schön für dich. Aber durch Daniel Bryan hast du diese runde Sache. Du hast 30 damit abgeschlossen und dann war Bryan lange verletzt und dann kommt er wieder und dann beginnt es irgendwie wieder da. Also, das war einfach schön, fand ich.
Und deswegen die Frage: Eine Empfehlung von dir, ja, nein, vielleicht?
Auf jeden Fall. Das Problem ist nur, vielleicht hätten wir nicht so viel über die Kommentatoren reden sollen. Weil jetzt kann das Match keiner mehr genießen. Also, jetzt guckt man das, wenn du sagst, oh Mann, JBL, ist das ein Wichser? Oh, Jerry Lawler, ich hasse den. Und vielleicht hätten wir, weißt du, das ist dann so, wenn dann das Glas bricht, wie bei dieser How I Met Your Mother-Folge. Vielleicht hätten wir es nicht erwähnen sollen.
Genau. Oh, aber, du bist so laut.
Ja, genau. Also einfach mal das Match wie bei Sky mit Stadion-Sound.
Ja.
Kommentatoren ausschalten.
Genau, oder ja. Wir machen demnächst einfach Live-Kommentar.
Genau.
Wir machen auch so schlechte Witze.
Und so richtig sexistische Witze. So Jerry Lawler zu Hochzeiten.
Ach ja.
Nein, aber es also macht wirklich Spaß, ist rund. Und wie, also 13 Minuten, das tut halt keinem weh, ne?
Nee, überhaupt nicht. Das ist auch hier, das hat den Job als Opener komplett erfüllt. Das unterhält einen. Sind, wenn du dann noch die Intros mitnimmst, sind es vielleicht irgendwie 20 Minuten. Dann noch ein bisschen die Yes-Siegesfeier. Das ist auch cool. Hat natürlich im Nachhinein so ein bisschen bitteren Beigeschmack, ne, weil Daniel Bryan danach erstmal in Rente geht quasi und erstmal zumindest vorzeitig irgendwie zurücktritt. Aber
jetzt ist trotzdem, er wieder da.
Eben, jetzt ist er wieder da und ich mag dieses Match extrem. Ich mag auch den Look übrigens von der WrestleMania, dadurch, dass es da so hell ist. Ich finde, das ist anders, als man das bei ganz vielen anderen WrestleManias kennt. Also gerade die, die dann drinnen stattgefunden haben oder auch je nachdem, wie die aufgebaut sind. Ich mag das.
Bin eher Fan von WrestleMania drin.
Ja.
Also, ich weiß nicht. Da verliert sich so viel, was den Sound angeht und sowas.
Wobei ich sagen muss, dass hier das Publikum schon ziemlich laut gewesen ist.
Ja, aber jetzt stell mal vor, wie laut das in der Halle gewesen wäre.
Ja, gut.
Ne?
Ja, ja, ist ja gut. Egal wie, schönes Match, schaut es euch gern nochmal an. Wir haben ja auch so über diverse andere IC-Title-Matches hier schon im Match of the Week gesprochen. Wir haben damals über WrestleMania 3 haben wir gesprochen mit Macho Man Randy Savage gegen Ricky Steamboat. Wir hatten, glaube ich, auch WrestleMania 8 mit Bret Hart gegen Roddy Piper hatten wir auch. Also gerade was die IC-Title-Matches angeht, da ist WrestleMania zumindest sehr oft ein gutes Pflaster. Auch hier Miss Bella gegen Miss Bella. Und wen haben wir noch?
Rollins.
Genau. Das war auch ein fantastisches Match. Also da wird dieser IC-Title oft genutzt, um bei WrestleMania auch für Stimmung zu sorgen, um da auch noch mal gute Matches rauszuknallen. So, damit würde ich sagen, sind wir hier durch. Es sei denn, du willst noch was sagen?
Stimmung.
Nee. Stimmung.
Ich muss aber wirklich erst so, Stimmung. Langes U, ist ganz wichtig.
Ich kann das nicht so, weißt du?
Doppeltes U, ganz, ganz, ja. Also hatten wir bei diesem Mal übrigens nicht mit dem Demon gegen Bobby Lashley. War es gelb? Ich weiß es gar nicht mehr.
Es war grün, glaube ich. Es war der Hulk.
Der Hulkster. Der Bobster.
Gut, dann sind wir hier durch. Nächste Woche geht's weiter. Da sprechen wir dann über ein Match aus der jüngeren Vergangenheit. Wir gehen nämlich mal zu Impact Wrestling. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Und da gibt es Full Metal Mayhem zwischen LAX und den Lucha Bros. Also wieder ein bisschen Clusterfuck, aber auch ein lustiger Clusterfuck. Da werden wir nächste Woche drüber sprechen. In dem Sinne, Dankeschön, dass ihr dabei wart. Dankeschön, dass du dabei warst, Kai. Und bis nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.